Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Manchmal kommt einfach alles zusammen. Ein eigensinniger Diktator, der schließlich ermordet wird, Kriege und dann auch noch ein Vulkanausbruch. Um das Ende der Römischen Republik unter Julius Cäsar geht's heute in der Sendung. Ich bin Sophie Stiegler. Aber zuerst schauen wir in die USA. Ein kaputtes Rücklicht, ein angeblich falscher Geldschein. Sowas ist ein Fall für die Polizei, aber eigentlich kein Grund für große Aufregung. Und trotzdem sind bei solchen Einsätzen in den USA Menschen gestorben. Schwarze Menschen durch Polizisten. Die Wut über solche Vorfälle lässt auch diejenigen politisch aktiv werden, von denen man es nicht unbedingt erwarten würde. Mathematiker und Mathematikerinnen zum Beispiel. Inzwischen rufen mehr als 1600 von ihnen ihre Kollegen in den USA auf, arbeitet nicht mehr mit der Polizei zusammen. Zu der Gruppe, die den Brief veröffentlicht hat, gehört auch Katrin Wehrheim, Professor für Mathematik an der Uni Berkeley. Ich habe mit Katrin Wehrheim gesprochen und gefragt, ja, Mathematik und Polizei, was ist das eigentlich für eine Zusammenarbeit, die jetzt einige stoppen wollen?
Die Zusammenarbeit von Mathematik und Staatsgewalt ist eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg sehr intim. Es kommt auch sehr viel von unserem Geld in der Mathematikforschung aus Rüstung und Polizei. Die speziellen Algorithmen, die wir hier ansprechen in dem Brief, sind die sogenannten Polizeivorhersagen. Und für uns ist das sicher nicht das größte Problem der Polizeibrutalität in den USA, aber es ist einfach ein Teil.
Sie sagen Polizeivorhersagen, also gemeint ist Predictive Policing. Das heißt, man greift auf Statistiken zurück, um Verbrechen vorherzusagen, bevor sie passiert sind. Also wo findet der nächste Einbruch statt? Wer wird vielleicht am ehesten rückfällig? Wird in den USA ganz viel eingesetzt, aber eben auch in Deutschland in kleineren Projekten. Wo genau sehen Sie da die Probleme?
Ja, Algorithmen und Mathematik ist erstmal sehr gut darin, den überliegenden Prozessen einen Anschein der Objektivität zu geben. Aber letztlich sind diese Algorithmen immer nur so gut wie die Theorie, die dahinter steckt. Und im Fall von der Vorhersage von, wo denn jetzt Kriminalität passieren mag, ist die Theorie dahinter extrem problematisch.
Inwiefern?
Oder wenn wir jetzt uns mal keine Angst machen lassen von den Formeln und den schwierigen Worten, die Mathematikmenschen benutzen, um diese Algorithmen zu erklären, ist die Theorie im Grunde, dass Kriminalität sich wie Erdbeben verhält. So, Erdbeben passieren im Wesentlichen wieder da, wo vorher Erdbeben passiert sind. Geografisch versetzt, ein bisschen zeitversetzt, oder? Und was man dann im Grunde macht, ist, dass man diese sehr banale Theorie in eine künstliche Intelligenz und eine große Datenverarbeitung reinsteckt und alte Daten benutzt, um diesen Algorithmus und die Vorhersage besser zu machen. Ja, dann nehmen wir die alte Polizeidaten, schauen, wo sind denn Festnahmen passiert, warum, und dann trainieren wir unseren Algorithmus damit. Und dann wird der Algorithmus diesen Rückkopplungseffekt produzieren, indem die Polizei wieder genau in die gleichen Gegenden geschickt wird, wo mehr schwarze Menschen leben. Also die Polizei steht dann irgendwo an der Ecke, weil die Vorhersage war, dass da jetzt wieder irgendwie vielleicht ein Gewaltakt passiert. Und wenn da nichts passiert, dann werden Provokationen passieren, aufgrund von denen dann Kriminalität künstlich erzeugt wird.
Also im Prinzip sagen Sie, ein Erdbeben ist ein Erdbeben, das passiert, ob man hinguckt oder nicht. Bei Verbrechen ist es ein bisschen anders. Wenn ich mehr hingucke, finde ich auch mehr. Das ist sozusagen der Fehler im System,
genau.
Oder?
Also es gibt da viele Statistiken, ja, dass schwarze Menschen zweimal so häufig verkehrsgestoppt werden als weiße. Aber das ist letztlich die Realität hier.
Jetzt ist ja ein richtiger Polizeiboykott eine Sache. Man könnte auch sagen, warum helfen sie nicht, die Systeme, die Algorithmen so zu verbessern, dass man den Rassismus sozusagen rausrechnen kann? Wäre sowas möglich?
Ich kann nicht grundsätzlich sagen, dass das unmöglich ist. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es komplett unmöglich ist mit den Algorithmen, die momentan existieren. Ja, die Algorithmen, die momentan existieren, basieren darauf, dass sie ihre Vorhersagen damit trainieren, auf alte Daten zu schauen. Ja? Und in den USA sind die alten Daten extrem rassistisch. Das heißt, egal wie ich jetzt da noch irgendwie schlauere Trainingsalgorithmen, künstliche Intelligenz, irgendwelche Berechnungen reinstecke, was rauskommt, wird immer zutiefst rassistisch sein.
Katrin Wehrheim, Professor für Mathematik an der Uni Berkeley, ruft zusammen mit Kolleginnen und Kollegen dazu auf, nicht mehr an Algorithmen für die Polizei zu arbeiten. Ja, als ich auf der Schule war, da war Pluto noch ein Planet. Vor einigen Jahren ist er dann zum Zwergplaneten degradiert worden. Und seitdem hat er neben dem schicken roten Mars und dem Saturn mit seinem eleganten Ring nicht so viel zu melden. Aber wenn man mal genauer hinschaut, ist er doch für die ein oder andere Überraschung gut. Karl Urban berichtet.
Pluto war von Anfang an ein Außenseiter. Zwar wurde er zuerst zu den Planeten gezählt, doch ist er deutlich kleiner als alle anderen Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Seine stark elliptische Bahn führt ihn weit nach draußen, wo das Sonnenlicht nur noch sehr schwach ist.
Lange Zeit haben die Leute gedacht, als der Pluto entstanden ist, muss er genauso kalt gewesen sein wie heute. Und natürlich war das Material kalt, aus dem er sich gebildet hat.
Carver Bierson von der University of California in Santa Cruz war noch Student, als 2015 die NASA-Sonde New Horizons am Pluto vorbeiflog. Die Kamera der Sonde zeigte den gewaltigen, herzförmigen Gletscher aus Stickstoffeis namens Sputnik Planitia und uralte Gebirge. Der Student machte in Folge den gerade kartografierten Pluto zu seinem persönlichen Studienobjekt. Er fand mit seinen Kollegen merkwürdige Risse, mehrere Kilometer lang und gut 2 Kilometer tief. So etwas hatte Bierson weit draußen auf einer Welt fernab der Sonne nicht erwartet.
Wir sehen diese Dehnungsrisse. Man kann sich das wie bei einer Wasserflasche im Gefrierschrank vorstellen. In der dehnt sich das Wasser aus, wenn es gefriert. Und auf Pluto gibt es auch eine solche Dehnung. Wir glauben, dass es ein unterirdischer Ozean ist, der langsam gefriert und dabei die Oberfläche aufbrechen lässt.
Die Planetologen sind sich sicher, tief unter den Gebirgen und Gletschern des Plutos liegt dieser Ozean verborgen. Aber bislang war nicht klar, wie er überhaupt entstehen konnte, auf einem kalten Zwergplaneten am Rande des Sonnensystems.
Wir sehen Teile des Plutosystems, die aussehen.
Der Student versuchte, das Alter der Risse zu bestimmen. Jede planetare Oberfläche altert, weil sie mit der Zeit von mehr und mehr Meteoritenkratern übersät ist. Je mehr Krater, umso älter muss sie sein. Manche der Risse sind vergleichsweise jung und unversehrt, andere wirken uralt, vermutlich so alt wie das Sonnensystem selbst. Das heißt, Plutos tief gelegener Ozean muss wohl von Anfang an existiert haben. Und das ist nur möglich, wenn damals alles sehr schnell ging.
Als Pluto sich bildete, musste dieses ganze Material zusammenkommen. Es gab Einschlag nach Einschlag nach Einschlag. Wenn das sehr schnell ging, wurde Pluto kontinuierlich immer wärmer. Er hätte dann keine Zeit gehabt, die Wärme ins All abzustrahlen und wurde sehr warm.
Warm genug für flüssiges Wasser. Demnach kann es nur 30.000 Jahre gedauert haben, bis Pluto entstanden war, in planetaren Maßstäben ein Wimpernschlag. Der Ozean, der sich vor 4 Milliarden Jahren formte und der sich seither halten konnte, lässt die Entstehung von Leben selbst auf dem kalten Pluto denkbar erscheinen und nicht nur hier, da sich vermutlich andere Objekte des Kuipergürtels, die Zwergplaneten Eris, Haumea oder Makemake, ähnlich wie Pluto bildeten, könnten dort draußen noch viele ähnliche Ozeane verborgen liegen.
Karl Urban hat berichtet, was unter Plutos Oberfläche schlummert. Vulkanausbrüche sind nicht nur dramatisch, wenn man gerade in der Nähe ist. Wenn sie richtig groß sind, dann greifen sie in das komplette System Erde ein. Sie verdunkeln den Himmel, lassen die Temperaturen abstürzen und verändern die Niederschläge. Was eine solche Katastrophe wohl für die Römische Republik bedeutet hat, erzählt uns Dagmar Röhrlich.
Die Herrschaft von Julius Caesar endete 44 vor Christus mit 23 Dolchstichen. Damit versank die Römische Republik endgültig in einen Bürgerkrieg. Zu den Opfern dieses Bürgerkriegs zählten letztendlich gleich 2 Staatswesen, die Römische Republik selbst und das Ptolemäische Reich in Ägypten. Die Frage ist, hat bei diesem ganzen Geschehen auch das Klima mitgemischt. Denn aus natürlichen Klimaarchiven ist bekannt, dass auf der Nordhalbkugel die Jahre nach dem Cäsarenmord zu den kältesten der vergangenen Jahrtausende gehören.
Da gibt es Baumringe zum Beispiel aus Skandinavien, aus den Alpen, aus USA, die zeigen, dass es sehr kalt war, 2 bis 3 Grad unter dem normalen. Und es gibt ein paar Höhlenablagerungen in China, die auch zeigen, dass es in China sehr kalt war.
Michael Siegel von der Universität Bern. Seine Spezialität ist es, große Vulkanausbrüche zu rekonstruieren, und zwar anhand von Eisbohrkernen aus Grönland oder der Antarktis.
Die großen Vulkanausbrüche, die stoßen eben ganz viele verschiedene Stoffe aus. In erster Linie sind es Schwefelgase, die sind auch verantwortlich für die starke Abkühlung nach solchen Vulkanausbrüchen.
Tatsächlich fanden die Forscher in grönländischen Eisbohrkernen eine sehr starke Anomalie, die von Schwefelgasen herrührt. Berechnungen zufolge müsste der Ausbruch, von dem sie stammen, zu den 3 stärksten der vergangenen 2500 Jahre zählen. Die weitere Analyse der Bohrkerne zeigte, dass er wohl im Winter 44 auf 43 vor Christus stattgefunden hat, fast zeitgleich mit Julius Caesars Tod. Und die nächste Spur im Eis waren Aschepartikel.
Wir haben ganz kleine Partikel gefunden, 35 Stück an der Zahl insgesamt. Die haben wir dann auf die geochemische Zusammensetzung untersucht. Die Magma-Zusammensetzung eines jeden Vulkans ist mehr oder weniger typisch für ihn.
Die Aschen, so belegen es geochemische Vergleiche, stammen vom Okmok, einem Vulkan im amerikanischen Teil der Aleuten zwischen Alaska und Sibirien. Schwefelspuren, Aschepartikel, der Zeitpunkt des Ausbruchs.
Diese 3 Parameter sind quasi das Entscheidende, was den Fingerabdruck eines Vulkanausbruchs ausmacht. Also mit diesen Parametern konnten wir dann ein Klimamodell aufsetzen. Wir haben dann versucht, mit den Rahmenbedingungen der Solaraktivität, Treibhausgaskonzentrationen und eben dann dieser Vulkaneruption zu simulieren, wie sich das Klima verändert hat nach diesem Ausbruch.
In den Simulationen fielen die Temperaturen auf der Nordhalbkugel in den beiden Jahren nach dem Ausbruch drastisch ab, um mindestens 3 Grad in Sommer und Herbst. Werte, die mit den Daten der Baumringarchive übereinstimmen und die Missernten zur Folge hätten. Die hat es tatsächlich gegeben, auch in Ägypten. Denn der Ausbruch störte den Monsun und das sommerliche Nilhochwasser blieb aus. So überlegte das Team anhand von historischen Quellen, ob die ungünstigen Witterungsbedingungen unter anderem durch Hungersnöte ihren Teil zum Untergang der Römischen Republik und des Ptolemäischen Königreiches beigetragen haben.
Aber das muss natürlich alles noch im Zusammenhang mit anderen politischen Faktoren betrachtet werden.
Vor kurzem hatte eine Forschergruppe um Morgan King von der St. John's University in New York City die Ansicht vertreten, dass eine Eruption des Ätnas Auslöser des Klimaeinbruchs war. Die Gruppe begrüßte in einer E-Mail jetzt den Aufsatz als provozierenden neuen Beitrag zu einer geologischen und historischen Frage. Allerdings bleibe für sie der Ätna der bessere Kandidat.
Dagmar Röhrlich über die Rolle von Vulkanen beim Fall der Römischen Republik. Strom aus Windrädern ist ja schön und gut, aber was ist, wenn gerade mal Flaute ist? Da wären Windenergieanlagen praktisch, die Energie speichern können. Für später.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Mitte der 2000er Jahre hatte ein Unternehmen vorgeschlagen, in Windrädern keinen Strom, sondern Druckluft zu erzeugen. Die kann später in Strom umgewandelt werden, wenn man ihn dann braucht. Monika Seinsche hat nachgefragt, was draus geworden ist.
Klingt nach einer tollen Idee, auf jeden Fall. Das wurde auch noch ein paar Jahre von diesem Unternehmen verfolgt, so ungefähr bis ins Jahr 2010.
Markus Butt ist einer der ganz wenigen Forscher in Deutschland, die sich mit Druckluftspeichern beschäftigen. Er arbeitet am Fraunhofer Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht in Oberhausen und hat die Konzeptstudien des 2006 gegründeten US-Unternehmens damals interessiert verfolgt. Die Amerikaner wollten Windenergieanlagen bauen, die statt eines Generators einen Druckluftkompressor in der Gondel beherbergen sollten. Die Bewegung der Rotorblätter sollte diesen dann direkt antreiben.
Dann ist aber auch General Compression selber von dem Konzept abgerückt, weil es eigentlich 2 Hauptschwierigkeiten da gab.
Die erste Schwierigkeit lag in der Konstruktion selbst. In modernen Windenergieanlagen herrscht ein hochkomplexes Zusammenspiel von Kräften, das genau auf den schweren Generator oben in der Gondel abgestimmt ist. Ohne ihn wirken völlig andere Kräfte und die komplette Anlage hätte anders konstruiert werden müssen. Das wäre technisch sehr aufwendig gewesen und hat sich wirtschaftlich einfach nicht gelohnt.
Und der zweite Punkt ist sicherlich, dass auch gesamtsystemisch es sicherlich sinnvoller ist, den elektrischen Strom, der in diesen Windenergieanlagen erzeugt wird, direkt als elektrischen Strom erstmal ins Netz einzuspeisen, als die komplette Windenergie dann erst später in elektrischen Strom zu verwandeln.
Denn bei jeder Art von Energieumwandlung geht zwangsläufig Energie verloren. Aber auch wenn aus der direkten Erzeugung von Druckluft mit Hilfe von Windrädern nichts geworden ist, sei Druckluft für die Speicherung erneuerbarer Energien sehr interessant, sagt Markus Butt. Wie das funktionieren kann, wird in Deutschland zurzeit in zwei Forschungsprojekten untersucht. Eines davon läuft an einem der beiden weltweit einzigen existierenden Druckluftspeicher im niedersächsischen Hunddorf.
Hallo.
Hallo.
Ich mache dich hier mal auf.
Dankeschön. Danke.
Zwischen Weiden und sumpfigen Äckern, einige Kilometer östlich von Oldenburg, erhebt sich ein fensterloser Backsteinbau mit einem dicken Schornstein. Uwe Krüger leitet hier die Produktion der Juniper Kraftwerke GmbH.
Wir haben jetzt Zugang zum Betriebsgelände der Druckluftspeicheranlage hier erlangt und befinden uns praktisch über einem Salzstock, der in einer Teufe von etwa 500 Metern beginnt. Dort eingelassen sind zwei Druckluftkavernen mit einem Gesamtvolumen von 300.000 Kubikmetern. Und in diesen Kavernen wird Umgebungsluft, die wir ansaugen, verdichten, eingespeichert.
Für den Betrieb der Verdichter nutzt Uwe Krüger überschüssigen Strom aus dem Netz. Wird später wieder Strom gebraucht, lassen er und seine Kollegen die verdichtete Luft aus den Kavernen strömen und treiben damit eine Turbine an.
Wir gehen dann in die Anlage, und zwar in das sogenannte Schaltanlagengebäude hinein und von da aus dann in das Maschinenhaus und können uns dann dort die einzelnen Komponenten der Druckluftspeicheranlage, die ja aus dem Verdichter, dem Motorgenerator und der Turbine besteht, anschauen.
Durch den riesigen Raum zieht sich ein rostrot angestrichener Maschinenstrang, an dessen Ende die silberne, zylinderförmige Turbine aufragt. Die ganze Anlage stammt aus den 1970er Jahren und ist nicht sehr effizient. Mehr als die Hälfte der elektrischen Energie geht beim Speichern verloren. Juniper und die Technische Universität Clausthal klären im Forschungsprojekt Hunddorf 2020 gerade, wie sich das ändern lässt.
Wir untersuchen, ob der maximale Betriebsdruck der Kavernen von 70 bar auf etwa 110 bar angehoben werden kann, um noch mehr Druckluftenergie einspeichern zu können.
Außerdem könnten ein Abgaswärmetauscher und eine neue Turbine helfen, den Wirkungsgrad der Anlage von derzeit 46 auf 57% zu steigern. Das ist aber noch nicht alles.
Wir müssen nach oben gehen, sind jetzt hier im Treppenhaus und sind auf dem Weg zur Kraftwerkswarte.
Ein Hauptgrund für den niedrigen Wirkungsgrad ist, dass sich die verdichtete Luft aus den Kavernen beim Herausströmen sehr stark abkühlt. Damit die Turbine nicht vereist, muss die einströmende Druckluft erhitzt werden. Das geschehe bislang mit Hilfe von Erdgas, sagt Ann-Kathrin Fries von der TU Clausthal.
Wir wollen innerhalb des Projektes vor allen Dingen die Anlage an die Energiewende anpassen. Und das hat im Wesentlichen zur Folge, dass wir die Einsatzflexibilität erhöhen wollen und die CO2-Emissionen reduzieren möchten. Und ein großer Faktor ist da natürlich das Erdgas, was wir verbrennen, was wir im Laufe des Projektes substituieren wollen mit Wasserstoff.
Die Forschenden untersuchen, ob in der bestehenden Brennkammer Wasserstoff verbrannt werden kann. Den Wasserstoff dafür möchten sie auf dem Betriebsgelände selbst erzeugen und speichern.
Der Wasserstoff würde dann zusätzlich auch als Stromspeicher dienen, da wir den Wasserstoff zu Zeiten, wo Überschussstrom im Netz vorhanden ist, dann erzeugen können mit dem Elektrolyseur.
Werden alle diese Maßnahmen umgesetzt, könnte der Druckluftspeicher in Hunddorf bald große Mengen Windenergie speichern. Und die ist gerade im Nordwesten Deutschlands heute schon reichlich vorhanden.
Monika Seinsche über Windräder mit Energiespeicher. Und jetzt präsentiert Michael Stang die Meldungen des Tages aus der Wissenschaft.
Hamster eignen sich als Modelltier bei SARS-CoV-2. Weltweit forschen Teams an Impfstoffen und Therapeutika gegen SARS-CoV-2-induzierte Erkrankungen. Eine Arbeitsgruppe der Universität von Tokio hat bei einer Studie herausgefunden, dass sich SARS-CoV-2-Isolate in der Lunge von Goldhamstern effizient vermehren lassen. Dort verursachen sie Schäden, die stark denen von Covid-19-Patienten mit Lungenentzündung ähneln, notieren die Forschenden im Fachblatt PNAS. Erhielten die SARS-CoV-2-infizierten Hamster Antikörper, waren diese Tiere vor einer erneuten Erkrankung geschützt. Mehr als die Hälfte aller Schildkrötenarten droht auszusterben. Ein Team der International Union for Conservation of Nature hat die Daten zur bisher größten Studie zur Gefährdung von Schildkröten zusammengetragen, analysiert und nun im Fachblatt Current Biology veröffentlicht. Die Forschenden kommen darin zu dem Schluss, dass über die Hälfte aller 360 Schildkrötenarten von der Ausrottung bedroht ist. Hauptgrund ist der illegale Tierhandel. Covid-19 breitet sich immer schneller aus. Gestern ist mit 183.000 neuen gemeldeten Infektionen binnen eines Tages ein neuer Rekord aufgestellt worden, teilte die Weltgesundheitsorganisation in Genf mit. Die Zahl der Fälle weltweit liegt Berechnungen der Johns Hopkins Universität zufolge bei mittlerweile über 9,1 Millionen. Mehr als 472.000 Menschen sind demnach bisher an oder mit Covid-19 gestorben. Experten zufolge dürften die tatsächlichen Zahlen deutlich höher liegen. Pharmakonzerne forschen mit Hochdruck an einem Impfstoff. Parallel läuft die Debatte darüber, wie das Mittel fair verteilt werden kann. China schließt sein Navigationssystem ab. Mit dem heutigen Start des letzten Baidu-Satelliten hat China sein eigenes weltumspannendes Navigationssatellitensystem komplettiert. An der Spitze einer Rakete des Typs Langer Marsch 3B startete der Satellit vom Weltraumbahnhof Xichang im Südwesten Chinas und erreichte die Erdumlaufbahn. Baidu 3, das auf 35 Satelliten zurückgreift, steht in Konkurrenz zum US-amerikanischen Navigationssystem GPS, dem europäischen Galileo und dem russischen System GLONASS. Archäologen entdecken nahe Stonehenge eine weitere prähistorische Anlage. Ein Team um Richard Bates von der Universität St. Andrews hat in der Nähe des steinzeitlichen Monuments Stonehenge eine weitere kreisförmige Anlage entdeckt. Die einzelnen Schächte und Löcher, die zusammen einen riesigen Kreis bilden, wurden vor rund 4500 Jahren angelegt. Die Corona-Maßnahmen haben auch Auswirkungen auf die Tierwelt. Die internationale Covid-19 Biologing Initiative untersucht, wie Tiere auf den Rückgang der menschlichen Aktivität im Zuge des Corona-Lockdowns reagieren. Dazu haben die Forscherinnen und Forscher die Bewegung verschiedener Tierarten vor, während und nach der Corona-Krise mittels Minisendern verfolgt. Wie das Team im Fachblatt Nature Ecology and Evolution darlegt, wirken sich die Maßnahmen auf einige Tierarten positiv aus. Andere stellt der Lockdown vor neue Herausforderungen. Ziel der Initiative ist es, anhand der neuen Daten Strategien für ein besseres Miteinander von Tier und Mensch zu entwickeln.
Sternzeit, 23. Juni. Orions Pech mit dem ESM. Die NASA und die Europäische Weltraumorganisation ESA bauen gemeinsam das Orion-Raumschiff, das in einigen Jahren Menschen in eine Mondumlaufbahn bringen soll. Zum ersten Mal lässt die NASA unverzichtbare Teile eines solchen Raumfahrzeugs im Ausland produzieren. Unter der Führung von Lockheed Martin stellen US-Firmen die Kapsel her, in der sich die bis zu 4 Menschen aufhalten. Ein europäisches Konsortium unter Leitung von Airbus in Bremen baut das hintere Segment, das über die Triebwerke, die Tanks für Wasser, Luft und Treibstoff sowie die Steuerungseinrichtungen verfügt. In Fachkreisen ist vom europäischen Service-Modul ESM die Rede. Diese Abkürzung findet ESA-Generaldirektor Jan Wörner nicht mehr ganz so passend, denn ESM steht auch für den europäischen Stabilitätsmechanismus. Der ESM ist eine Finanzierungseinrichtung, die Teil des Euro-Rettungsschirms ist, gegründet 2012 als Reaktion auf die schwere Finanzkrise einige Jahre zuvor. Das ESM ist dagegen neben dem Columbus-Labor der Raumstation Europas wichtigster Beitrag zur astronautischen Raumfahrt. Das Modul könnte in naher Zukunft Menschen Richtung Mond und noch weiter hinaus ins All transportieren, zu einem Asteroiden oder gar zum Mars. Der europäische Stabilitätsmechanismus ESM wird im Idealfall nie gebraucht. Dagegen hofft die ESA, dass ihr europäisches Service-Modul ESM, eine Art Rettungsschirm des amerikanischen Mondprogramms, möglichst oft ins All startet. Vielleicht irgendwann auch mit einem passenderen Namen.
Das war's aus der Welt der Wissenschaft. Am Mikrofon sagt Sophie Stiegler tschüss. Und gleich nach den Nachrichten geht's in Wirtschaft und Gesellschaft um den Zahlungsdienstleister Wirecard und das fehlende Geld.